Ihr Lieben, ich habe in meinem Leben ein paar Menschen getroffen, die haben mir von außergewöhnlichen Erlebnissen erzählt, dass ihnen ein Engel begegnet ist und sowas kann man nicht beweisen und klang für mich glaubwürdig und also eine außergewöhnliche Erfahrung mit der himmlischen Welt. Und das Neue Testament, auch das Alte Testament, berichtet auch von solchen Erfahrungen, die Vereinzelte machen dürfen. Und Petrus hat auch solche Erfahrungen gemacht. Da wird in Matthäus 17 berichtet, dass Jesus ihn und Jakobus und Johannes extra nahm, auf einen hohen Berg ging. Und da wird berichtet, und als wir da selbst waren, fing Jesus an zu strahlen, sein Gesicht heller wie die Sonne, seine Kleider weiß wie Schnee, Mose und Elia erschienen und sprachen mit ihm. Und Petrus rief, ja, hier ist es wunderbar, lass uns Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Und während er das sprach, überschattete sie eine strahlende Wolke und aus der Wolke kam die Stimme, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und sie fallen zu Boden, bedecken vor Angst und Furcht ihre Augen und als sie aufblicken und Jesus sie anrührt, ist alles vorbei. Und Jesus sagt, von diesem Erlebnis dürft ihr niemanden erzählen. Erst nachdem ich von den Toten auferstanden bin. Und ich glaube, auch dieses Erlebnis hat Petrus geprägt. Und darauf nimmt er dann später auch Bezug. Das zeigt schon, also das war etwas, da ist das Reich Gottes, das mitten unter uns ist, da bin ich hineingetreten in eine andere Dimension. Paulus sagt das auch. Ich war einmal in der 9. Dimension, berichtet er im 2. Korintherbrief. Und hörte unaussprechliche Worte, und die niemand wissen kann. Also solche Erfahrungen, es sind Grenzerfahrungen, die aber nachhallen. Und ich lese uns einen Text aus dem 2. Petrusbrief und da wird man spüren, dass das nachhallt. Da schreibt Petrus, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Ihr Lieben, wir kennen das. Wir sprechen nicht so oft darüber, weil das eher zu unseren privaten Dingen im Herzen gehört. So, wenn wir hin und her gerissen sind, in der Familie, in unseren Beziehungen, hin und her zwischen Zweifel und Vertrauen. Also, wir haben den Gottesdienst heute genannt Zerreißprobe. Es ist im Grunde genommen die Frage, kann ich dir vertrauen? Und überall dort, wo sich Menschen begegnen und miteinander leben, da kommt irgendwie, hervorgerufen vielleicht durch ein besonderes Ereignis, die Vertrauensfrage auf den Tisch. Im Moment ist das auch im Alltag unseres Landes so, in unserem Volk. Kann ich dir vertrauen? Kann ich mal meine Meinung offen sagen oder kann ich das nicht? Also in der Politik wird sie gestellt, im Bundestag, im Stadtrat, auf Arbeit zwischen Kollegen, in der Familie und auch in der Gemeinde, in der Kirche. Ereignis letztes Jahr, wie unser Bischof sozusagen zu Fall gebracht wurde. dann steht die Frage in der Kirche selber, wem kann man jetzt vertrauen? Wühlen die irgendwas in uns, in meiner Vergangenheit hervor und dann... Aber wenn die Vertrauensfrage gestellt wird, dann ist man genötigt, Stellung zu beziehen. Und im Grunde genommen geht es bei Petrus und seinen Adressaten um die Vertrauensfrage. Ich würde so sagen, Petrus schreibt an Leute, deren Hoffnung in die Jahre gekommen ist. Also Menschen, die irgendwie leer geglaubt sind. Und es muss so gewesen sein, als das Evangelium zu diesen Menschen kam, Petrus vielleicht selber hat ihnen erzählt von der wunderbaren Hoffnung Jesus. Und er hat ihnen berichtet, hat gesagt, Jesus kommt bald wieder, morgen oder nächstes Jahr, er wird bald kommen. Und dann werden die Toten auferstehen, die Blinden sehen, die Lahmen gehen und alles Böse wird dann ein Ende haben. Und da hat er ihnen Petrus ein grandioses Bild gemalt von Gottes neuer Welt durch Jesus. Und sie hatten sich da mitnehmen lassen. Sie hatten dieser traumhaften Aussicht geglaubt und wurden durch diese Vision von der Wiederkunft Jesu und der heilen Welt, wurden sie ein Herz und eine Seele. Und ihr Bekenntnis hieß, Jesus kommt bald. Und da war Glaubensfeuer da. Und dann, dieses Erleben mit den Jahren so, wurden die Rufe in den Gemeinden leiser. Das Feuer glimmte noch und dann waren sie irgendwann verstummt. Und Jesus sieht vor sich Menschen, die an Jesus glauben, aber statt der drei Worte, Jesus kommt bald, hatten sie nur noch drei Buchstaben. A-C-H. Ach. Und mit diesem Ach stellen Sie die Vertrauensfrage. Und das ist erstmal so, dass Petrus Ihnen auch nicht plausibel erklären kann, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Und ich kann mich auch nicht auf sowas einlassen, weil ich das auch nicht erklären kann. Und damit ist Petrus Ihnen gegenüber irgendwie in eine Defensivhaltung, eine Verteidigungsposition gedrängt. Und während ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich so gedacht, eigentlich, wenn ich so richtig nachdenke, bin ich das manchmal auch gefühlt. Also, wenn ich in die Gesichter von Menschen blicke, auf ihre Gesten achte, ihre Worte, die Themen, die sie mit mir teilen oder die Lebensfragen, die sie bewegen, so, wenn ich daran denke, ihnen nachlausche, da ist es schon manchmal so, dass ich nach so einem Gespräch dann reflektiere und denke, eigentlich warst du so ein bisschen in einer Verteidigungshaltung, die darin besteht, als müsste ich jetzt den Leuten erklären, ewiges Leben und Jesus und Vergebung und Gottes neue Welt, das ist doch... Und dann versuchen zu müssen, ich muss den Leuten erklären, das ist doch so. Also im Grunde genommen... gehört das mit so zu meinem Alltag, dass ich mich mit diesem Ach, es steht ja schön in der Bibel, aber in meinem Alltag so mit diesem Ach auseinandersetzen muss. Im Grunde genommen heißt das nämlich, die Frage, ist denn die Botschaft von Jesus wirklich glaubwürdig? Und Petrus scheint das auch so verstanden zu haben. Und weil er sich zuerst mal verwahrt. Er sagt, er geht so aus der Verteidigungshaltung ein bisschen raus und sagt, Leute, ich habe euch keine Märchen erzählt und keine Fabeln oder schöne Geschichten, um euch so ein bisschen Mut zu machen. Er schreibt hier, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Das ist erst mal so, Leute, also haltet mal einen Ball flach. Als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Petrus sagt Folgendes, die Botschaft von Jesus, die ist aus zwei Gründen glaubwürdig. Also er argumentiert erstmal ganz nüchtern, weil diese Glaubensmüdigkeit, die liegt ja nicht in der Logik, die liegt irgendwo im Herzen. Und das hat schon sehr verschiedene Gründe. Also er sagt, er geht in den Bereich der Logik und sagt, bleib nüchtern und sagt, zwei Gründe gibt's. Erstens, die Botschaft ist deshalb glaubwürdig, weil sie sich auf ein historisches Geschehen bezieht. Und zweitens ist sie glaubwürdig, weil es dafür Augen- und Ohrenzeugen gibt. Er sagt, Leute, ich war doch selber dabei. Und er wiederholt hier sozusagen etwas, was die Menschen damals gewusst haben. Petrus hat sich oft davon erzählt. Sozusagen, er wiederholt in einem Kurzbericht diese Begegnung mit Jesus als dem Sohn Gottes, die Verklärung. Er will unterstreichen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und er sagt, wir haben seine Kraft und Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von großer Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme, also gesehen, und haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Und damit ist erstmal klar, Petrus redet jetzt nicht von dem Zimmermann aus Nazareth, von Jesus, dem Menschen, sondern er will seinen Adressaten erstmal erzählen von Jesus, dem Sohn Gottes, dem Überwinder des Todes, der alle Macht hat. Und dass ihm Gott diese Macht und Herrlichkeit gegeben hat. Und an der Stelle habe ich mich erstmal gefragt, warum erzählt dann Petrus hier keine Ostergeschichte? Denn er könnte ja sagen, naja, ich habe das auch erst gedacht, aber nach Ostern ist er mir ja erschienen. Er erzählt keine Ostergeschichte, warum? Ich glaube, das geschieht deshalb, weil Petrus hier nicht als Evangelist redet. Er will niemanden überzeugen. Er will auch niemanden für Jesus gewinnen, weil seine Zuhörer an Jesus glauben. Sie stehen ja in der Zerreißprobe des Glaubens. Petrus redet hier als Seelsorger. Das heißt, er will nicht gegenüberstehen, sondern ganz nah bei den Menschen stehen, denen er schreibt in der Seelsorge. Und deshalb sagt er, also menschlich gesehen kann ich eure enttäuschte Hoffnung mehr als verstehen. Und deshalb erzählt er diese Geschichte. Er sagt, seht, als Jesus sich uns in seiner wahren Gestalt als Sohn Gottes auf dem Berg verklärt gezeigt hat, das war so fantastisch, dass wir sofort das alles festhalten wollten. Es sollte genauso bleiben. Wir wollten Hütten bauen, ihn festhalten. Und das, was uns eigentlich nicht gepasst hat und das wir nicht so wollten, er entzog sich uns nach kurzer Zeit. Und dann ging es auch mit unserem Glauben, obwohl wir das gesehen hatten, bergab. Denn als Jesus verurteilt wurde und sich verurteilen ließ, ohne sich zu verteidigen, als er dann am Kreuz starb, da war das auch dann mit unserem Glauben ausgeglaubt am Ende. Und dann hat er sich doch als uns als Sieger gezeigt. Also, ich verstehe euch, sagt Petrus, weil meine eigene Hoffnung, die wurde ja genauso in eine Zerreißprobe gespannt. Das ist eine. Und was ich auch beachtenswert finde, beachtenswert in dem Sinne, das hat eine Bedeutung für uns, für meinen Glauben, für unser Miteinander und wie wir am Glauben festhalten. Das ist, wie Petrus als Seelsorger hier von dem Verklärungserlebnis berichtet. Wir kennen, wie gesagt, seine Leser, die Gemeinden kannten das. Und wenn man das jetzt genau mal mit Matthäus 17 oder Markus 9 vergleicht, wenn man die Berichte nebeneinander legt, dann fehlen hier in seinem Seelsorgebrief eine ganze Menge. Es fehlt Johannes und Jakobus. Er erzählt hier nichts vom Hüttenbau. Von Mose und Elia erzählt er auch nichts. Und der Bericht mit der strahlenden, lichten Wolke kommt auch nicht vor. Und mit dieser Kurzfassung deutet Petrus auf den Charakter des Glaubens, der in der Krise bei seinen Adressaten ist. Er will sagen, dem Glauben steht zuerst und zuletzt nur das Wort zur Verfügung. Dass man manchmal ein Zeichen bekommt, ist eine ganz andere Sache. Aber dem Glauben steht nur das Wort zur Verfügung. Mehr nicht, und das ist mehr als genug. Und der Glaube traut dem Wort. Und deshalb Um darauf zu weisen, berichtet eben Petrus von diesem wirklich außerirdischen Erlebnis, der Blick so in Gottes Welt, berichtet er nur, was der Glaube braucht. Nämlich das an sie ergangene Wort. Und er schreibt dann nur, und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das ist sie nämlich, die Zerreißprobe des Glaubens. Entweder unser Glaube an Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, entweder dieser Glaube hält sich nur und ganz an das Wort oder nicht. Und wo sich der Glaube an das Wort bindet, nur an das Wort, wird der Glaube verbindlich, fest. Und dann kann man eine außerirdische Glaubenserfahrung immer machen und wiederholen, dass der Glaube, der sich an das Wort bindet, Halt und festen Stand gibt. Das sind Worte, die über Wellen tragen. Also die Worte Jesu tragen auf dem Wasser. Das meint ja übersetzt, dass ich selber einfach nur vertrauen muss. Petrus sagt, wir haben diesem Wort vertraut, dass er Gottes Sohn ist. Und das Resultat dieses Vertrauens ist diese geschenkte, vom Heiligen Geist geschenkte innere Festigkeit. Er beschreibt es so in diesem Satz, umso fester durch den Glauben haben wir das prophetische Wort. Und nun kommt fast so was wie ein Appell. Es ist kein Appell, aber so eine Ermutigung. Vertraue Jesus, also eine Ermutigung zum Glauben. Und ein bisschen poetisch war der Petrus schon, obwohl er so ein einfacher Mann war, jedenfalls hier an der Stelle. Er verwendet sozusagen für seine Leser, sagt er, wenn er sagt, glaube einfach an Jesus, halte an Jesus fest, drei Umschreibungen. Er sagt, Jesus ist das Wort, das prophetische Wort. Darin, so bezeugt er, begegnet er mir. Dann sagt er, Jesus ist das Licht gegen alle Dunkelheiten. Und Jesus ist der Morgenstern. Der Morgenstern, das wissen wir, der erscheint am späten Nachthimmel. Und dann weiß man, in den nächsten zwei Stunden kommt die Sonne. Bald wird Tag. Und in diesem Sinne weist er darauf, die Zerreißprobe des Glaubens, eure Zerreißproben werden ein Ende haben. Bald wird es Tag. Und seine Ermahnung lautet, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Als meine drei Kinder noch sehr klein waren, wir haben immer zusammen früh Morgenandacht gehalten, gesungen. Steht auf, ihr lieben Kinderlein, der Morgenstern mit hellem Schein lässt sich frei sehen wie ein Held und leuchtet in die ganze Welt. Und dann haben wir miteinander gesungen und so weiter und jeden Morgen und Bibelverse und miteinander Andacht gehalten. Und da ist mal Folgendes passiert. Ich habe mit den Kleinen so, die müssen so 3, 5, 7 gewesen sein, so ungefähr, sagt, ja, wir machen mal eine Nachtwanderung, wir sind los. Und dann haben wir nach 5 Minuten gemerkt, weil dann das Hoflicht und alles, es wurde dunkel, wir haben die Taschenlampe vergessen. Dachte, ach komm, wir gehen trotzdem. Sind wir gewandert, Berg hoch und hin wieder runter und dort war Wald und dunkel und der dunkle Wald wie eine Wand stand vor uns. Da fing erst einer an zu flennen. Ja, danke. So, dann stecken die sich so gegenseitig an und wenn man Angst hat, das ist ja auch so eine Art Zerreißprobe. So, eigentlich braucht man keine Angst, das ist völlig Blödsinn von der Logik, aber es ist trotzdem da und die hat eine Dynamik so, ne? Und da hilft auch nicht, sagen, ach, brauchst keine Angst haben, das ist, so richtig hilft das nicht. Naja, da haben wir einfach gesungen. Bums, war die Angst weg. Also vielleicht. Also wenn man dann, ich habe einfach angestellt, steht auf, ihr lieben Kinderlein, Der Morgenstern mit hellem Schein lässt sich frei sehen wie ein Held und leuchtet in die ganze Welt. Und da wurden die Kinder irgendwie wieder so. Und es war nichts weiter als ein Zeugnis oder ein kleinen Glaubensschatz, den man hervorgeholt hat. Und der fing plötzlich an zu leuchten. Vielleicht ist das für euch ein bisschen banal, das Erlebnis, aber im Grunde genommen reduziert sich das so, dass wir sagen, was habe ich in meinem Herzen für Schätze? Bibelverse, Verheißungen. Und manchmal muss man die im Fuch holen, wie Petrus so sagt, dann leuchtet das gegen alle Dunkelheit. Denn der dunkle Ort, wo das leuchtet, das ist unser Herz. Und dort soll Jesus, der Morgenstern, als Licht leuchten. Und am Ende jetzt bleibt so eine leise Frage. Und zwar, die muss ich mir selber stellen, wie steht es mit deinem Glauben? Hält sich mein Glaube an das Wort Jesu? Das ist die Frage. Und das ist zugleich auch die Aufforderung. Halte dich an das Wort Jesu. Und jeder, der sich an das Wort Jesu hält, gegen alle Dunkelheiten, gegen alles, was dagegen spricht, wer sich an das Wort hält, dessen Herz kriegt ein kleines oder ein großes Licht. Steht auf, ihr lieben Kinderlein, der Morgenstern mit hellem Schein.